Es ist wieder eine kleine Testfrage an dich, Tiffy.
Okay.
Du liebst sie, die Testfragen.
Bestimmt.
Und zwar ist meine Frage, wann, also nur in welchem Monat? In welchem Monat hat Violet Geburtstag?
Kannst du mir die Jahreszeit sagen?
Ja, Sommer.
Juni.
Nein.
August.
Nein.
Verdammt. Juli.
Sehr schön, Tiffy. Und warum könnte ich dich jetzt nach ihrem Geburtsmonat gefragt haben? Was ist noch im Juli?
Der Einstiegstest?
Ja, also unser Conscription Day ist im Juli. Genau. Es ist Mitte bis Ende Juli ungefähr. Das genaue Datum wird nicht genannt, aber Mitte bis Ende Juli ist unser Einberufungstag und an dem sind wir ja gerade. Und es ist außerdem ihr Geburtsmonat. Fand ich ganz schön. Dachte ich, vielleicht hättest du es gerade parat, dass es Juli ist, dass es in demselben Monat ist, ihr
Ich bin mir
Geburtstag.
froh, wenn ich mir deinen Geburtstag merken kann, plus den von anderen Menschen. Dann fallen Geburtstage von fiktiven Charakteren hinten ab.
Okay, dann merke ich mir einfach für uns.
Ein guter Plan.
Also, es ist auf jeden Fall Juli und wir sind mitten in unserem Conscription Day drin.
Sehr gut. Und ich habe eine Überraschung, wir haben Musik.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Wir hatten beim letzten Mal kleinere Mikrofonprobleme. Unser Mikro ging dauernd, also die Connection zwischen Laptop und Mikro ging immer
Es
flöten.
war unser Mikro einfach zu lange.
Wahrscheinlich, aber es waren ja immer nur alle 20 Minuten, also sehr unregelmäßig fiel es aus. Das hat mir das Schneiden das schwierig gemacht. Daher danke, dass ihr durchgehalten habt. Ich habe mein Bestes gegeben und jetzt geht's weiter,
Ja, ich
oder?
hoffe auch, dass die Mikros uns diesmal einfach bis zum Schluss begleiten.
Das wäre wunderbar, das würde mir einen Haufen Arbeit ersparen,
Vor allem haben wir
tatsächlich.
immer noch nicht das Problem erkannt, oder eigentlich?
Nein, es war
Okay.
zwischendrin ja bei anderen Aufnahmen, dann ging es ja nochmal. Deswegen weiß ich nicht, was das
Dann
Problem
hoffen
war.
wir einfach auf das Beste für Kapitel 2 schon.
Genau. Sollen wir vielleicht kurz Kapitel 1 nochmal in zwei Sätzen, drei Sätzen zusammenfassen?
Können wir gerne machen.
Möchtest du das übernehmen? Soll ich?
Du kannst gerne ergänzen, wo ich aufhöre.
Können wir so machen.
Also Kapitel 1 ist ja gestartet mit unserer Violet auf dem Weg zum Büro ihrer Mutter, dem General Sorengale. Und dort hat sie noch einmal versucht, mit Hilfe von ihrer Schwester das Ganze zu umgehen. Sie wollte nämlich eigentlich Schriftgelehrte werden, soll jetzt aber in den Reiterquadranten, was ziemlich sicher ihr Todesurteil bedeuten könnte. Geht dann mit ihrer Schwester nochmal ins Zimmer, packt etwas ihre Sachen um, weil ihr Rucksack viel, viel zu schwer ist. Gott sei Dank gibt es Mira. Die beiden machen sich dann auf den Weg zu diesem Eingangstest, der beim Reiterquadranten schon alleine ziemlich viele Opfer fordert. Dort lernen sie zwei ganz nette Leute kennen. Möchtest du einmal kurz die beiden erwähnen?
Ja, das sind Dylan und Rhiannon. Die lernt sie schon auf dem Weg zum Viadukt kennen. Und sie lernt auch noch Jack Barlow kennen, einen nicht so netten Menschen, den wir tatsächlich namentlich da noch nicht kennen. Und dann geht's eigentlich schon los Richtung Viadukt.
Ja, und wen
Und,
lernt sie dort kennen?
ach so, Entschuldigung. Sie lernt dann Zayden Ryerson kennen. Und erleben leider schon den ersten Tod, nämlich Dylan, der vom Viadukt stürzt.
Den ich eigentlich
Und,
gerne für unsere Crew behalten hätte.
ja, aber da er keinen Nachnamen hatte, musste er gehen.
Ja, jetzt bleibt uns deswegen nur Rhiannon slash Hermine übrig. In meinem an Harry Potter angelehnten Squad hier.
Genau. Und das Kapitel hat geendet mit den Worten: Du bist dran, denn Violet muss sich jetzt auf den Weg über das Viadukt machen.
Sind das die Worte im Deutschen? Du bist dran.
Ja.
Ah ja, stimmt, im Englischen auch. Your
It's your
turn.
turn.
Your turn. Ich habe ausgeblendet, weil vorne dran, das fand ich so nett, warum er sie umbringen soll, wenn das Viadukt es
Ja,
für
genau,
ihn
aber
macht.
dann geht's mit Du bist dran.
Das habe ich mal schön überlesen. Gut, dass mir das jetzt am Anfang von Kapitel
Ich finde es
2.
toll, dass du etwas überlesen
Ja.
hast, nicht ich.
Gut, dass mir das am Anfang von Kapitel 2 jetzt nochmal gesagt wird, wie es wirklich endet.
Ja,
Dankeschön.
gerne. Dann geht es mit Kapitel 2 los und mal wieder mit einem Zitat.
Ja, hast du es diesmal auch komplett analysiert und gelesen?
Ja, habe ich letztes Mal auch.
Okay, von wem ist denn das Zitat?
Da ist jetzt mich direkt schon spannend, finde ich, von Major Offender.
Ja.
Und es steht drunter, wie heißt das bei dir? Bei mir heißt es unautorisierte Ausgabe.
Ja, Unauthorized Edition, ja, steht hier auch.
Also es ist aus dem Leitfaden für den Reiterquadranten von Major Offender. Und unautorisiert bedeutet ohne erforderliche Erlaubnis oder Genehmigung einer berechtigten Person oder Stelle.
Richtig. Habe ich genauso hier stehen. Heißt für mich, es gibt wohl auch noch eine andere Version.
Muss es nicht unbedingt. Es kann eine andere Version geben, muss es aber nicht. Was ich viel spannender finde, ist Major Offender Major Offender oder steckt da eine andere Person dahinter?
Also ich habe sie auf jeden Fall als weibliche Person interpretiert.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass da jemand anderes dahinter steckt.
Ja, aber ich bin immer noch für eine weibliche Person. Also ich gebe dir recht, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jemand ist, den wir vielleicht sogar schon kennen, den wir vielleicht im ersten Buch sogar schon kennen, der aber unter einem Pseudonym veröffentlicht. Da gebe ich dir recht, kann ich mitgehen. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine weibliche Reiterin ist.
Ich habe die ganze Zeit Brennan im Kopf.
Du hast Brennan im Kopf. Mhm.
Weil das da auch schon wieder, es sind ja quasi Tipps. Es ist ja, es ja. steht ja drin, es ist ein Irrglaube, dass ein Reiterquadranten heißt, töten oder getötet werden. Das stimmt ja nicht so ganz. Also die Reiter sind ja nicht aus, sich gegenseitig zu ermorden, außer es gibt einen Mangel an Drachen oder ein Kadett stellt für sein Geschwader eine Laster.
Und was ist es, wenn es Mira ist,
kann auch
die
sein.
Auf Grundlage von Brennans Buch ihr eigenes geschrieben hat? Weil diese Sichtweise hier, diese härtere Sichtweise, würde ich eher ihr zutrauen.
Ich weiß es nicht. Also ich bin mir fast sicher, dass Major Offender nicht Major Offender ist.
Da bin ich mir auch fast
Alles
sicher.
Alles Weitere wissen wir nicht. Also wir wissen es ja immer, also selbst
ja.
Ende Buch 3 wissen wir nicht, wer Major Offender ist.
Aber ich bleibe dabei, ich glaube, es ist jemand Weibliches. Ich weiß nicht, warum,
kann sein,
aber ich habe es gelesen und dachte, das ist eine weibliche Person.
Aber der Leitfaden für den Reiterquadranten kommt ja öfters.
Ja, möchtest du, ich habe nachgeguckt, wie oft, möchtest du schätzen, wie oft in den ersten 3 Büchern von Major Offender ein Zitat kommt?
Boah, es sind im Schnitt, hätte ich gesagt, 150 bis 200 Kapitel in den 3 Büchern etwa. Weiß ich jetzt schon so. Ein Drittel davon, 50, 60 Mal bestimmt.
Nein.
Wie viel?
Es sind 16 nur.
Nur?
Ja.
Oh,
ja.
Das kam mir viel öfters vor.
Im ersten Buch kam es einem so viel vor, weil im ersten Buch sind schon 6 davon.
Ah, okay. Aber Leitfaden für den Reiterquadranten wäre an sich ja für jeden ein sehr, sehr gutes Buch. Also für jeden angehenden Kadetten. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir sind uns einig, es steckt jemand dahinter, wir wissen nicht wer. Ja. Also es ist definitiv nicht eine Person, die Major Offender heißt.
Nein. Ich habe auch einfach gar keinen Vornamen gefunden. Ich hatte ja extra nochmal geschaut, weil du dich ja so über Louis gefreut hattest.
Ja.
Aber hier gab es auch gar keine weiteren Infos zum Namen. Mhm. Ich habe aber, nachdem ich dann nach dem Namen gegoogelt hatte, habe ich zumindest online nachgelesen, was es so für Theorien gibt. Und die bekannteste Theorie, wer das sein könnte, da gehe ich überhaupt nicht mit. Es wäre General Sorengale. Es gibt zwar gar keinen Texthinweis darauf, aber das habe ich so oft gelesen. Und irgendwie fühle ich das gar nicht. Du?
Nee, ich auch nicht, bin ich ehrlich.
Sind wir es eigentlich, fühlen wir nicht.
Also das ist...
Dann eher noch Brennan und Mira.
Brennan, Mira. Also Familie Sorengale kann ich mir vorstellen, Mutter...
Weniger.
Weniger.
Oh Gott, nachher ist es die Mutter und wir zwei
dann
haben
es
abgetan.
So. Dann soll es so sein.
Ja.
Sehr gut. Aber es steht relativ viel, finde ich, hier auch schon wieder drin, um was es in dem Kapitel geht. Es geht wahrscheinlich ums Morden oder dass man ermordet werden soll. Und warum? Wegen der Last. Kann man sich schon denken, das könnte Violet sein. Oder der Mangel an Drachen.
Mhm.
Wenn das hier schon erwähnt wird, war ich mir dann sehr, sehr sicher. Also gut, wir wissen, dass es einen Mangel an Drachen gibt, aber als ich es hier nochmal gelesen habe, dachte ich, oh krass, es wird im Kapitel 2 diesen Mangel, dass es mehr Kadetten als Drachen gibt, schon erwähnt.
Es wird auf jeden Fall schon mal klar, dass es hier ein großes Konkurrenzdenken gibt zwischen den einzelnen Kadetten.
Hast du noch sonst was?
Zu diesem Zitat? Nein, da habe ich nichts dazu. Ich habe mich erstmal direkt auf die Leute konzentriert, die da alle gerade so am Start sind.
Ich werde heute nicht sterben. Es startet mit unserem Mantra oder mit Violets Mantra. Wir sind uns, glaube ich, sicher, dass wir heute nicht sterben.
Oh nee, jetzt, wo ist Holz?
Violet hat große Angst vor Zayden.
Oh ja.
Stand jetzt. Also sie sieht ihn an, der hasserfüllte Blick von Zayden. Also er gibt auch alles dafür, dass sie ihn hasst und Angst vor ihm hat. Nein, ich glaube, hassen tut sie nicht. Sie hat, glaube ich, wirklich, wirklich Angst vor ihm.
Ja, und genau das habe ich mir auch notiert, dass sie sagt, the hatred in Zayden's stare. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, passt nicht so ganz zu meiner Theorie, die ich hier am Start habe, dass er sie direkt irgendwo gar nicht so schlecht fand. Und dann habe ich mal richtig weit geguckt. Er sagt in den letzten Kapiteln, als es ja um seine Sichtweise geht, sagt er ja tatsächlich, dass er geschockt war, über diese Anziehung, wie sie eigentlich auch. Ne? Die Anziehung war ja direkt da und er erinnert sich sogar daran, dass er so überrascht war über ihren Schuhtausch. Also er hat das schon direkt sehr positiv eigentlich erwähnt und ihre Augen sind ihm direkt aufgefallen. Das ist mir beim ersten Lesen nicht klar gewesen, aber er sagt ganz klar, dass er direkt ihre Augenfarbe registriert hat und die ihn seitdem nicht mehr losgelassen haben. Und dann dachte ich, okay, wie passt das jetzt zu dem, dass sie so oft am Anfang sagt, er guckt mich hasserfüllt an, ich fühle förmlich, wie er mich in den Boden starrt und so. Und dann ist mir klar geworden, es ist ja nur ihre Sichtweise.
Ja, ich glaube, dass er sie am Anfang aber schon hasst.
Ich glaube nicht, dass er sie hasst. Ich glaube, er hasst ihren Namen. Er hasst ihre...
Die Background-Story.
Die Background-Story hasst er. Und ich glaube,
dass ihre Mutter seinen
Vater getötet. Ja, und ich glaube halt, ihr Name löst bei ihm schon sehr negative Gefühle aus. Und mit was er das verbindet.
Ich glaube, das trennt sich erst später. Am Anfang kann ich mir schon vorstellen, dass der Anblick von ihr plus der Name dazu Hass in ihm auslöst. Ja.
Okay.
Und also dass sich das dann aber erstmal über die Länge der Geschichte dann trennt, wie du sagst, dass der Name immer noch Wut in ihm hochbringt. Mhm. Und aber wenn er sie sieht, schon denkt, die ist ja aber eigentlich schon super attraktiv und so.
Also ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, dass sie viel fehlinterpretiert. Sie kennt ja nur das, was sie von ihrer Mutter mitbekommen hat, die Warnung von Mira. Und ich glaube, dass bei ihrer Interpretation ganz extrem das mit reinspielt. Und ich glaube, wenn wir jetzt an der Stelle nicht ihre Sichtweise hätten, sondern zum Beispiel Garricks Sichtweise, ich weiß nicht, ob das übereinstimmen würde.
Ach, die Sichtweise aus Garrick oder Bodys Sicht wäre auch unfassbar lustig.
Vor allem, weil Violet hat ja nicht nur hier an der Stelle ein bisschen, ich will nicht sagen schlechte Menschenkenntnis, aber sie hat ja schon so ein bisschen so einen Blindspot für manche Leute. Ich bin der Meinung, dass das, was sie hier schreibt, extremst von ihr auch reininterpretiert wird.
Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. An der Stelle direkt mal noch, Vivi hat schon den ersten Mini-Spoiler rausgehauen. Ja, Spoiler kann es geben, hoffentlich nicht zu viele. Und in dem Kapitel geht es tatsächlich öfters um den Tod oder um umgebracht werden, als kleine Triggerwarnung vorab.
Genau.
Beziehungsweise ist Kapitel 2 und 3, aber ja, das ist halt das Buch. In dem Buch geht es um sexuelle Inhalte, um Gewalt, um Tod.
Es gibt auch öfter mal Schimpfwörter.
Ja, also an der
auch
Stelle.
Auch von uns vielleicht mal ein, zwei.
Kleine Triggerwarnung. Gut. Ja. Dylan ist tot und dann kam direkt der Friedhof ins Spiel. Und hier wird gesagt, dass er auf einen der vielen Friedhöfe entlang der Straßen von Biscayeth beerdigt wird.
Dass quasi von ihm nur noch dieser Name auf dem Stein dann übrig bleibt, außer wenn seine Eltern ihn nochmal abholen möchten.
Ja, aber was machen die dann mit dem? Verbrennen die den und beerdigen ihn selbst?
Sie haben die Wahl. Ja, sie haben die Wahl. Ich habe auch gedacht, dass sie verbrannt werden müssen dann, weil ja ihre Gegenstände verbrannt werden. Ja. Aber die Körper müssen nicht verbrannt werden. Also man darf ganz normal vergraben werden. Gott, das klingt gerade so unschön.
Ja.
Also man darf begraben werden oder verbrannt werden. Das heißt, wenn die den abholen, können sie sich das selbst aussuchen. Wenn sie ihn nicht abholen, wird er einfach vergraben und seine Sachen werden verbrannt.
Die Sachen werden ja immer verbrannt.
Die Sachen werden immer verbrannt, aber der Körper muss nicht verbrannt werden.
Nee, das ist klar. Allerdings frage ich mich, wird er dann, wenn die seinen Körper abholen kommen, wird er dann trotzdem auf einem der Friedhöfe beerdigt oder beerdigen die den im Garten?
Die dürften den, glaube ich, auch im Garten beerdigen.
So habe ich mich auch verstanden. Ich war mir aber nicht so ganz sicher.
Also ich habe so verstanden, dass die den auch bei sich begraben dürften.
Ja.
So ähnlich habe ich das auch mit dem Verbrennen von den Sachen interpretiert. Es steht ja da, dass zur Not jedes Feuer in Ordnung ist. Und deswegen denke ich auch, dann sind die jetzt auch nicht so auf ihre Friedhöfe bedacht oder darauf begrenzt.
Die scheinen ja auch sehr, sehr schlicht zu sein.
Das ist schon ein bisschen traurig.
Ja.
Vor allem werden ja scheinbar nicht viele abgeholt, wenn die da alle die Straßen Richtung Biscayeth da mit ihren Steinen säumen.
Ja, zeigt aber auch, was das für eine Welt ist. Also der Tod gefühlt irgendwie alltäglich
ja.
ist.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass seine Eltern sich quasi schon von ihm verabschiedet hatten. Man hat ja im ersten Kapitel gesehen, seine Mutter hat an ihm festgehalten, bis es quasi nicht mehr ging. Und ich glaube, für viele Familien ist das quasi schon so in dem Moment eigentlich der Abschied. Sie wissen ja, im ersten Jahr dürfen sie eh keinen Kontakt haben. Die Chancen zu überleben stehen sehr schlecht. Da komme ich aber noch später dazu. Von daher, ich glaube, die haben sich schon verabschiedet. Und ob der jetzt da auf diesem Viadukt, ich muss immer noch mal dran denken, dass es im Deutschen Viadukt heißt,
ja.
ob er da jetzt stirbt, ich weiß nicht, ob die dann wirklich noch mal zurückkommen wollen und ihn abholen.
Der hatte ja auch eine zukünftige Verlobte. Das ist Spekulation.
Ich fände es so schön, wenn die zumindest den Ring bekommt.
Ja, dafür müssten sie ihn abholen, weil den Ring trägt er ja bei sich.
Ja, eigentlich dürften sie den Ring ja auch nicht abholen. Oder zumindest nicht ihr geben.
Violet hat ja auch genug später von anderen Menschen.
Also eigentlich
ich glaube, dass die Ausnahme mit dem, wir behalten Sachen, obwohl wir es nicht dürfen, mehr Menschen machen als nur Violet.
Ich wollte gerade sagen, ich bin eigentlich der Meinung, dass dass das fast jeder macht, dass er irgendwas behält.
Die Warnung von Mira, Freundschaften zu schließen, kommt ihr dann nochmal ins Gedächtnis.
Aber aus einem ganz anderen Grund, als Mira es gemeint hat eigentlich.
Ja. Also Mira hat sie ja davor gewarnt, Freundschaften zu schließen.
Weil ihr Vertrauen sonst missbraucht wird.
Genau, aber hier war das Vertrauen nicht missbraucht worden.
Das hat sie einfach getroffen.
Genau.
Also sie ist der emotionale Teil hier. Mira war so der Kopfmensch und hat gesagt, lass dich hier bloß nicht von jemandem ins Vertrauen ziehen und dann wirst du verraten. Und sie reagiert jetzt aber hier einfach nur emotional und sagt, oh, jetzt weiß ich, warum ich keine Freunde finden soll, weil es dann so wehtut, wenn sie sterben.
Vernon finde ich voll putzig, weil sie ist, hat auch Todesangst in den Augen, weil sie hat ja auch Dylan gerade fallen gesehen. Mhm. Aber trotzdem ist so, ich warte auf der anderen Seite auf dich. Also sie glaubt da immer noch dran, dass sie beide das schaffen, dass Sinal, der Gott des Glückes, für beide irgendwie da ist. Also Violet betet ja zu ihm oder schickt ein Gebet nach oben,
ja,
ein stilles.
Glaubst du, sie ist generell eine religiöse Person?
Wer denn?
Violet.
Ich glaube, dass die alle ziemlich religiös sind. Die gehen ja oft zu den Tempeln, sie sagen ja auch Dun sei Dank oder Sinal oder wie auch immer man das ausspricht, Sinal. Also ich glaube schon, dass die nicht unreligiös sind, sagen wir es mal so.
Mhm. Okay. Ich habe dann direkt überlegt, wer sind denn eigentlich außer Seiden diese zwei anderen Reiter, die da oben stehen? Weil die werden zwar optisch beschrieben, aber es werden die Namen werden nicht genannt.
Und sie passen von der Beschreibung her nicht zu irgendwem.
Nein, deswegen.
Die wir schon kennen.
Nee, ich habe nämlich überlegt, weil der eine Reiter hat ja diese abgerissenen Ärmel, der die Namen notiert, und der andere hat komplett rasierte Haare, außer so ein Iro hier in der Mitte. Und ich wusste nicht, wer das sein sollte. Und dann dachte ich mir so, sind die jetzt so unnötig für die Story, dass die keinen Namen erhalten, oder?
Also mich wundert's halt, es wird relativ viel beschrieben, wie sie aussehen, auch später das Mädchen mit den roten Haaren und der Armbrust und so weiter und so fort.
Ja.
Aber es kommt kein Name.
Nein, deswegen, also ich habe mir auch gedacht, wer ist das denn jetzt? Und du weißt, wie sehr mich das ärgert, wenn ich eigentlich die Person gerne zuordnen würde.
Ja, also nachher habe ich noch zwei Ideen bei den Mädels. Bei dem einen bin ich mir sehr, sehr sicher, wer beschrieben ist. Bei dem anderen habe ich eine Vermutung.
Ich bin auch gespannt, was du da sagst.
Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit. Sie sagt ja dann relativ schnell, dass der Donner kracht und sie findet das Geräusch beruhigend.
Ja.
Sie findet es, sie hat schon immer Stürme geliebt. Sie war ein Fan von Gewitter.
Und wer beschwört Stürme?
Ja, erstens ihre Mutter und zweitens ist das halt ihre Siegelkraft ja auch.
Jetzt hast du aber Major-Spoiler hier eingebaut.
Ja, nicht ganz, ich habe ja gesagt, was genau ihr Siegelkraft ist. Aber ich finde, hier wird ihre Siegelkraft sehr, sehr deutlich.
Ihre Siegelkraft wird super deutlich auf Seite 25.
Du hast andere als Seitenzahlen, als ich denke.
Ah, Entschuldigung. Als sie ihren Namen nennt. Sie muss ja dem Reiter, der die Namen aufschreibt, nochmal ihren Namen nennen. Und in dem Moment, als sie ihren Namen nennt,
genau,
da donnert es. Wie schön ist das bitte?
Ja.
Also, oh.
Also ich finde, Kapitel 2 spoilert, wenn man das Buch kennt und die Siegelkräfte kennt,
ja,
sehr, sehr viel. Oder so ein Foreshadowing. Was die Siegelkraft von ihr ist. Ich frage mich die ganze Zeit, hat die Mutter das Wetter schlimmer gemacht, als es hätte sein müssen?
Da wollte ich so gerne sowieso dazu kommen. Jetzt hast du mich nur schneller hingebracht, als ich dachte. Nein, alles gut. Du hast mich jetzt nur schneller hingebracht, als ich dachte. Und zwar genau, nämlich nachdem sie ihren Namen sagt und es donnert und sie dann darüber spricht, dass sie Stürme schon immer als beruhigend empfunden hat. Danach kommt so ein total cooler Satz und ich würde ihn gern gerade einmal kurz vorlesen, damit ich ihn dann zerreißen kann. I've always loved the nights where storms beat against the fortress window, both illuminating and throwing shadows over the books I curled up with, though this downpour might just cost me my life. In dem Satz werden drei Personen angesprochen, die sie als beruhigend empfindet. Welche nämlich?
Ich habe die Nächte immer geliebt, in denen die Stürme gegen die Fenster der Festung tobten. Ihre Mutter.
Ja.
Abwechselnd Schatten und Licht auf die Seiten der Bücher. Ach so, Bücher.
Ja.
Ja.
Nummer 3 sind
ja Seiden und Bücher.
Korrekt.
Ist Bücher jetzt ihr Vater oder Jesenia?
Ich habe auf ihren Vater hier getippt, weil der ja im Kapitel 1 schon als für sie so dieser Ruhepol, finde ich, rüberkam. Also ich war der Meinung, dass sie hier ihre Mutter, Seiden und ihren Vater quasi in einem Satz drin hat, dass das für sie drei Sachen sind, die sie immer schon als sehr beruhigend empfunden hat. Und ich bin tatsächlich deswegen der Meinung, wegen dem Timing dieses Sturms, weil ich muss jetzt leider schon zum Ende des Kapitel 2 nur ganz kurz springen. dieser starke Sturm hört ja genau auf, als sie wieder runtergeht.
Genau das habe ich mir nicht
auch Und deswegen gedacht. War ich der Meinung, es könnte ihre Mutter sein, aber ich glaube, dass es aus guten Gründen war. Ich glaube, ihre Mutter weiß, dass sie das als beruhigend empfindet. Und ich glaube, sie wollte ihr damit so einen kleinen Heimvorteil bescheren. Ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, nee, das war nicht ihre Mutter, das war jetzt wirklich nur ein Zufall. Aber ich persönlich, ich würde gerne daran glauben, dass sie damit so ein bisschen beruhigen wollte.
Ich hatte mehrere Dinge im Kopf. Zum einen diese beruhigende Sache eventuell. Ich hatte aber auch noch im Kopf, wenn sie diesen Sturm überlebt und nicht runterfällt, während es tobt, regnet, stürmt und so weiter und so fort, dann hat sie eine Chance in dem Reiterquadranten. Mhm. Und noch ein Gedanke, bei gutem Wetter hätte Jack Barlow sie geschmissen. Bin ich mir sicher.
Ja.
Und vielleicht auch, um das irgendwie auszuschließen.
Also bist du auch der Meinung oder wärst gerne der Meinung, es ist ihre Mutter?
Ja. Sie ist auch unfassbar genervt von den Vergleichen mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter. Ja, die Soren Gell. Ja, ich bin die. Bliblablub und so weiter.
Ja.
Also, da ist sie ja wirklich genervt von, ich kann es verstehen, wenn dauernd kommt, ach, du, da ist noch eine Tochter, ach,
ja.
Du bist aber ja so klein und so schmächtig und so. Boah, ich kann Violet echt verstehen, dass die langsam keinen Bock mehr darauf hat, mit Mira oder ihrer Mutter oder Brandon verglichen
zu werden. Ja, vor allem in ihren Augen schneidet sie ja dabei immer schlechter ab. Es ist ja jetzt nicht so, dass gesagt wird, oh, im Vergleich zu denen bist du ja so toll.
Nee, es
also
ist
sie
immer,
kommt ja
im Vergleich zu denen bist du so scheiße.
Ja.
Man kann es nicht anders sagen.
Impliziert zumindest. Ja, und dann denkt sie sich einfach so, komm, jetzt los geht's. Also da kommt nochmal so ein bisschen ihr Trotz auch durch. Und ich liebe
ich
einfach
ihren, halt verstehen.
Ich liebe ihren Trotz.
Wer mir halt tierisch auf den Nerv geht, ist Jack Barlow.
Ich finde nicht raus, wo der herkommt. Bei manchen Charakteren, später kriegen wir es ja gesagt, von wo die ursprünglich kommen. Und was so deren Motivation ist, in den Reiterquadranten einzusteigen. Aber zu Jack Barlow findet man original nichts.
Aber seine Arroganz mit,
ja.
Ich werde der zukünftige Geschwader.
Der hat auch
sein.
Auf jeden Fall irgendwas Alter. An der Psyche. Bin ich mir ganz sicher. Also der hat schon ein paar mehr Probleme, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, dass der halt auch aus so einem kompletten Kriegselternhaus kommt.
Glaubst du, er hatte es speziell schon bevor er nach Beskyev kam auf Violet abgesehen? Oder glaubst du, er hat sie dort in dieser Reihe gesehen, hat für sich sie als schwach eingestuft und hat dann erst entschieden, ich bin einfach so ein Oberarschloch, ich will eigentlich hier jeden killen, der nicht Jack Barlow heißt? Oder könnte es deiner Meinung nach sein, dass seine Familie vielleicht auch was speziell gegen die Sorengales hat?
Ich glaube, Jack Barlow denkt nicht weiter als jetzt gerade. Deswegen glaube ich.
Du meinst, der ist zu doof für...
Nee, doof schätze ich den jetzt tatsächlich nicht ein, aber ich glaube nicht, dass er sie vorher schon gekannt hatte.
Also nicht sie persönlich gekannt,
den
aber...
Den Namen kennt jeder. Soren
ja.
Gell ist, glaube ich,
es war für
ich,
mich
bekannt.
Nur die Frage, weil er, natürlich wissen wir, dass er auch andere umbringen will, andere umbringen wird, aber er fixiert sich ja schon sehr schnell
ja,
auf sie.
Ja, aber wegen ihrer Art, weil er sagt ja ganz klar, also es tut mir für die leid, bei denen du in der Staffel oder im Geschwader sein wirst. Also er bezieht sich ja wirklich auf ihr Aussehen, auf ihre Körperstatur. Also ich glaube, hier ist wirklich eine rein physische Sache.
Glaubst du, er wusste schon, dass es zu wenige Drachen gibt?
Ich glaube, das ist bekannt.
Auf jeden Fall, Jack Barlow ist am Start und macht ihr schon direkt klar, dass er sie auf dem Kicker hat.
Ja.
Er ist auch schon direkt sicher, er wird irgendwann Wingleader.
Ja, Geschwaderführer.
Und dann kommt dieser Satz von Seiden. You'd better get going, Soren Gale.
Mit seiner dunklen Stimme.
Mit
das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, muss ich tatsächlich sagen.
Mit seiner dunklen Stimme. Jetzt muss ich mal kurz fragen, nach Iron Flame und allem, was wir jetzt wissen über Seiden. Glaubst du, dass er sie damit versucht hat zu beschützen?
Yes.
Okay, ich nämlich auch. Ich bin sowieso ein, du weißt, Seiden-Verfechter der ersten Stunde, aber wenigstens sind wir uns da mal einig.
Es sind ja noch so viele andere Sachen im Hintergrund, was wir jetzt aufgrund von Iron Flame wissen, was halt Seiden noch für Abkommen mit gewissen Menschen hat. Deswegen bin ich mir, was das angeht, an der Stelle ziemlich sicher.
Und ich glaube,
sicher.
Es hatte zwei Gründe an dieser Stelle.
Da kommen wir aber erst
in Iron Flame dazu.
Es wird noch dauern.
Da müsst ihr noch etwas euch gedulden.
Genau.
Wir haben noch so viele Kapitel vor uns.
Ich finde es super, dass Seiden Jack Barlow auch mit Anwärter-Arschloch ihn betitelt. So, finde ich toll. Und dass er die da einfach schon runterstoßen will. Er kommt mit ausgestreckten Händen auf sie zu. Was ist falsch mit dem? Und jetzt kommt was ich richtig witzig finde, weil ich auch gerne sowas mache, wenn ich Angst habe oder nervös bin. Also ich zitiere nicht laut vor mich hin, aber ich denke dann auch sehr, sehr über gewisse Dinge nach und versuche mich so abzulenken. Und das macht sie halt auch. Also sie hat Adrenalin in den Adern, es stürmt ohne Ende. Sie muss jetzt darüber, es gibt kein Zurück mehr. Weil sind wir ehrlich, wenn sie zurückgeht, bringt Jack sie um.
Ich wollte gerade sagen, wohin soll sie denn zurückgehen? Da kann sie sich auch gleich selbst runterstürzen.
Genau, das heißt, sie muss nach vorne gucken. Sie darf auch nicht nach unten gucken, das hat Mira ihr gesagt. Mhm. Sie breitet die Arme aus.
Ja.
Und dieser Major Gilstead, der wird in diesem Kapitel so oft genannt und kommt dann auf einmal nie wieder.
Ja, und auch bei dem, ich habe mich so geärgert, auch zu dem habe ich keinen Vornamen gefunden. Wie kann das denn sein?
Ich glaube, dass der halt unfassbar unwichtig ist, weil der kommt ja, wie gesagt, in Kapitel 2 und ich glaube auch noch in 3
vor. Ja, der kommt auch noch in 3 vor, aber ich glaube...
Und dann aber nie wieder.
Ich weiß nicht, ob der so unwichtig ist.
Den Namen habe ich mir auch nicht gemerkt.
Weil ganz eindeutig kennt ihn ja auch Mira und irgendwie muss ja Lilith auf ihn gekommen sein als Trainer. Also eigentlich glaube ich gar nicht mal, dass der so...
arbeitet für Lilith.
Ja, aber ich hoffe doch, dass wir den irgendwann noch kennenlernen, weil ich hätte zumindest gerne seinen Vornamen.
Ich glaube es nicht. Ich glaube, kriegst du keinen Vornamen, bist du unwichtig. Kriegst du keinen Nachnamen, bist du tot.
Nein, diese Theorie, die finde ich immer noch extrem heftig. Aber ich mag auch, dass sie ihre Fakten aufzählt, vor allem, weil sie uns dadurch so schöne Beschreibungen nochmal gibt. Und spätestens seit dem Vorwort weißt du, wie sehr ich Karten und geografische Beschreibungen liebe. Und zwar erfahren wir dank Violet hier, dass es 2 Königreiche gibt von Navarre. Wie heißt der König von Navarre?
King Tauri.
The Vice. Ja, ich dachte mir auch, okay, hat er sich den selbst gegeben?
Wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, was wir jetzt schon von der Familie Tauri wissen. Ja,
also er hat sich selbst den Weisen genannt. Wie nett, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ob er es selbst war, aber ich bin jetzt der Meinung, war einfach, er war es selbst. Und die Führungspersönlichkeit von Poromiel, die werde ich jetzt nicht spoilern, weil die kommt, glaube ich, erst in Onyx Storm. Die kommt nämlich weder in Fourth Wing noch in Ironflame, wird die genannt. Also was wir außerdem erfahren, ist, dass die seit 400 Jahren im Krieg miteinander sind, Navarre und Poromiel.
Navarre ist das größere Königreich von
Navarre ist das
beiden.
Größere, genau. Dann will sie gerade anfangen, The Barons, oder wie es im Deutschen heißt, bitte sag's noch einmal für uns alle,
Tiffy. Ödlande.
Da möchte sie gerade drüber sprechen und fängt an, dass das eine Wüste ist. Und dann, stopp, weil dann wird sie unterbrochen, ne? Genau. Von diesem Windstoß. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist schon wieder so clever geschrieben. Sie will uns gerade mehr zu diesem dritten Teil sagen, von dem wir ja wirklich am wenigsten wissen.
Wir wissen aber noch, dass die Fernödlane irgendwas mit verwaist sind. Weil es fängt mit verwaist, Punkt, Punkt, Punkt an. Also sie sind verwaist. Sie denkt, dass
echt?
Dort...
Im Englischen steht The Distant Barrens. Da steht nichts von verwaist.
Liegen die fernen Ödlande eine verwaist...
Bei mir steht wirklich nur, lie the distant barrens, a desert. Und dann ist Schluss.
Zeig mal her. Wo ist denn das ungefähr?
Mitte von der Seite.
Von hier, da?
Ja.
Beyond Krovla, beyond our enemy, lie the distant barrens, a desert.
Ja.
Weil von Wüste steht hier
nichts. Bei mir steht nämlich, dass
kann
das eine...
a desert auch mit, also nicht mit Wüste, sondern mit, da lebt keiner, es ist verwaist. Kann man das übersetzen? Ui, unser Studium.
Ja.
Oh nein, ich habe einen von deinen Zetteln aus Versehen abgemacht.
Oh nein, hoffentlich war es kein wichtiger Zettel.
Aber oh doch, warte mal, ich klebe den irgendwo rein.
Wir müssen jetzt ein
Bild von deinem Buch machen und
bei
Instagram hochladen.
Ich mache ein Bild und ich stelle es in die Story.
Du als Social
Auf jeden
Media
Fall,
Beauftragter.
Sagen wir es mal so, hier unterscheiden wir uns, entweder unterscheidet sich hier die Übersetzung oder mir hat im Englischen der weitere Kontext gefehlt, um es anders zu übersetzen. Weil so wie es jetzt hier steht, hätte ich es mit Wüste, oder wir können auch von mir sagen, es ist eine karge Landschaft. Aber das war schon bei dem Namen Ödlande
klar.
Aber
es muss ja mit karg und Wüste bedeutet ja nicht, dass es nicht bewohnt ist. Aber verwaist, finde ich, ist definitiv nicht bewohnt.
Ja, aber ich finde, wenn hier einfach nur steht a desert, da wäre ich jetzt nicht automatisch auf verwaist gekommen.
Nee, ich auch nicht.
Auf jeden Fall wird sie unterbrochen und das ist schon clever, diese Unterbrechung.
Und dann auch noch mit dem Donner.
Ja.
Also das passt wieder unfassbar gut. Und dann kommt eine relativ große Windböe.
Genau. Und sie fängt auch danach nicht mehr mit The Barons an. Sie versucht es gar nicht wieder, diesen Teil zu beschreiben, sondern sie geht direkt dazu über,
zu Tyrandor.
dass sie Tyrandor beschreibt und dann auch sagt, was Poromiel und was Navarre so an Gütern zu bieten haben. Und dass die nämlich ein Handelsabkommen haben. Das heißt, sie geht nochmal direkt zu unseren 2 anderen Teilen. Und weißt du aus dem Stegreif, was Poromiel so für Güter hat, mit was die so handeln.
Textilien.
Ja.
Die haben sehr außergewöhnliche Textilien, ja, die wir später auch nochmal kennenlernen werden.
Ja.
Sie scheinen viel Getreide zu haben und
ja,
Edelsteine, die
genau,
die minderen Zauber verstärken können, auch nicht ganz
unwichtig. Und das fand ich so interessant, weil ich da nachher in späteren Kapiteln nämlich eine Frage zu Imogen habe. Und Neval handelt mit was?
Mit Erzen, Harthölzer und zahlreiche Hirsche und Elche. Fressen Drachen keine Hirsche und Elche? Habe ich mich dann gefragt.
Wenn ich jetzt an einen unserer Drachen denke, da ist die Liebe zu Schafen eindeutig
wie
größer.
Schmecken die anders?
Keine Ahnung.
Aber sind noch Schafe so viel pelziger.
Also das mit den Schafen, das ist mir halt so im Gedächtnis geblieben. Ich habe aber, glaube ich, nirgends gelesen, dass jetzt gerade so ein Drache da so am Verzehr von so einem Elch ist.
Stell dir mal bitte Andana vor, die einen Hirsch oder einen Elch futtert. Den sind genauso groß wie sie. Deshalb geht die auch Schafe.
Aber auch kein anderer. Oder hast du irgendwo mal eine Stelle gelesen, wo da steht, jetzt darf ich den Drachen gerade nicht unterbrechen. Er ist gerade dabei, einen Elch zu verspeisen.
Nein, aber tatsächlich wissen wir gar nicht, was die futtern, außer Andana.
Schafe.
Ja, die essen alle Schafe, aber ich glaube, so ein Taren wird von einem Schaf nicht satt.
Was ich interessant fand, ist, wo die ihre Güter austauschen. Weil der Ort, der wird uns noch so verfolgen. Die tauschen nämlich ihre Güter in Athbine aus. Und zwar 4-mal im Jahr. Und dann habe ich mal vorne auf der Karte geguckt.
Das ist die Grenze zwischen Krovlar und Tirindor.
Genau. Aber auf der Karte vorne im ersten Buch ist Athbine gar nicht eingezeichnet.
Nein, fehlt. Das
ja,
ist der
fehlt.
Einzige Außenposten, der, glaube ich, fehlt.
Genau, der ist nämlich nicht drauf. Und Athbine liegt in der Elsum-Provinz.
Das ist witzig, in der auf Audioaufnahme sagen die Athbine.
Echt?
Ja. Ich finde es immer super lustig, wie Sachen bei mir im Kopf klingen. Oder
also ich hätte jetzt Athbine gesagt.
Ja, in der Aufnahme tatsächlich Athbine.
Das liegt in der Elsum-Provinz. Habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil wir ja gesagt haben, wir haben gar keine Provinzen auf dem Schirm gehabt, außer Tirindor. Und Rassen ist in Poromiel schon. Das ist ja von Athbine 20 Minuten entfernt. Und zwar 20 Fußminuten, nicht 20 ich fliege auf dem Drachen Minuten. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Also Athbine und Rassen sind 20 Fußminuten auseinander. Vielleicht schon mal kleiner Hinweis. Das könnte man sich merken für später noch.
Was ich noch spannend zu Tirindor fand. Tirindor war die letzte Grenzprovinz, die der Allianz beigetreten ist.
Mhm.
Und dann auch direkt nochmal die einzige Provinz, die 627 Jahre später versuchte, sich abzuspalten.
Ja.
Was fast zur völligen Schutzlosigkeit des Königreiches geführt hätte.
Mhm.
Wenn sie darin erfolgreich gewesen wäre. Das fand ich auch noch sehr, sehr spannend, dass Tirindor da so eine Alleinstellung hat, sage ich jetzt mal. Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Ich glaube, Tirindor ist auch mit Abstand die größte Provinz. Jetzt lass mich mal ganz kurz auf der Karte. Ja. Ja, Tirindor ist mit Abstand die größte Provinz.
Nur was ich mich frage, also hier steht ja der völligen Schutzlosigkeit ausgeliefert. Warum? Weil Tirindor ist doch gar nicht unter dem Schutzzauber.
Hm.
Das ist was ich hier an der Stelle so ein bisschen schwierig fand zu verstehen, weil Tirindor hat keinen Schutzzauber. Das endet ja doch an der Grenze zu Tirindor.
Genau, ja, richtig.
Und deswegen war ich mir gerade hier nicht so sicher. Vielleicht erfahren wir da später noch mehr. Ich habe jetzt hier einen Dreher drin, keine Ahnung, auch möglich. Da bin ich echt mal noch gespannt drauf.
Ich habe es aber tatsächlich auch nicht ganz verstanden. Und ich habe jetzt auch spontan keine Idee dazu. Also wie du sagst, entweder kommt da noch mehr dazu oder wir haben es irgendwo anders in Band 1, 2, du in 3 überlesen. Und es fällt uns nochmal auf, wenn wir zu der Stelle dann kommen. Aber Stand jetzt wüsste ich es gerade auch nicht.
Nee.
Ja.
Gut, dann geht es eigentlich damit weiter, dass Jack einen Anwärter einfach mal ganz geschmeidig vom Viadukt schmeißt.
Schön, dass du das Wort geschmeidig benutzt.
Ich finde es nicht geschmeidig. Der hat eine unfassbare Körperbeherrschung. Wenn du da jemanden, lass uns mal schätzen, keine Ahnung, der Anwärter hat, ich glaube, es ist ein Junge.
Ja, es ist ein Junge.
Der hat bestimmt 70, 80 Kilo.
Nein, mehr, weil der wird ja sogar extra beschrieben als untersetzt. Also der wird ja körperlich, wird der ja
stimmt,
quasi als unfit oder schon ein bisschen übergewichtig hier
so
beschrieben.
Plus dann noch der Rucksack, der bei den meisten ja, was wir in Kapitel 1 schon gesagt haben.
Und hier steht auch nochmal, das ist ein überpackter Rucksack.
Ja.
Also an dieser Stelle nochmal kleines Kopfnicken in Richtung Mira. Also dieser Anwärter hat quasi in Miras Augen sogar alles falsch gemacht. Ist aber immer noch kein Grund, warum Jack ihn hier runterwirft.
Ja, aber jetzt stell dir mal bitte vor, der hat, wir sagen jetzt mal mit Übergewicht, mit Rucksack hat der 100 Kilo.
Ja.
Und Jack?
Also Jack ist auf jeden Fall sportlich.
Jack ist unfassbar sportlich. Also ich glaube, dass der trainiert ist von oben bis unten, deswegen auch eine gute Körperbeherrschung hat, deswegen auch auf dem Viadukt nicht so viel Probleme hat. Und dann nimmt er den einfach und wirft den runter. Und dieses Runterwerfen, sag ich jetzt mal.
Er muss ja selbst das Gleichgewicht in dem Moment halten.
Das musst du dagegen
steuern. Ja.
Also das fand ich beeindruckend.
Ja, ich frage mich auch, was der vorher für ein Training hatte, was der für einen Hintergrund hat.
Ich glaube, dass der von aus, also quasi, der kam auf die Welt und trainierte für den Retterkatapult.
Ja, und deswegen hoffe ich auch, dass wir irgendwann noch mehr Hintergrundinfos zu Jack erhalten. Weil ich glaube nicht, dass wir ohne Grund noch so gar nichts über ihn wissen. Auch bis zum Ende von Fourth Wing ist, bleibt das so. Wir erfahren nichts über ihn und seinen familiären Hintergrund oder auch geografischen Hintergrund. Und er, es ist ja auch, wir dürfen nicht vergessen, es ist ja immer noch dieser Sturm, der läuft da in einer Geschwindigkeit über dieses Viadukt. Wie du sagst, wartet dann, schmeißt diesen anderen Anwärter da runter und schafft es fast nochmal, sie einzuholen. Also der ist ja wirklich, der läuft da ja drüber, als wäre er auf dem Bordstein.
Aber wir wissen ja zum Beispiel, Zayden läuft genauso da drüber.
Aber wir erfahren ja, wie der sich darauf vorbereitet hat. Und bei Jack erfahren wir das ja noch nicht.
Ich vermute aber, dass der da auch schon von Kindesbeinen an trainiert. Vielleicht auch Drachenreiter in seiner Familie hat, die ihn ähnlich wie Mira Violet halt auch warnen konnten und trainieren konnte. Er droht ihr mal wieder. Du bist die Nächste.
Ich finde es auch schön, dass sie sich so auf seine Augen konzentriert. Irgendwie hat das ganze Buch übrigens einen Augenfetisch. Weil es werden
Augen können was Schönes sein.
Es werden so viele Augen auch von Leuten, die jetzt gar nicht so mit unserer Hauptgeschichte zu tun haben, werden immer so schön ausführlich beschrieben. Und sie beschreibt Jacks Augen als glacial, arctic, also so als kalt. So seine ganzen
kalt, aber der hat blonde Haare und eisblaue Augen.
Ich wollte gerade sagen, sie beschreibt seine Augen immer als eisig und also
und
scheinbar richtig kalt.
Und die kräftige Gestalt, das, halt, das passt ja. Also ich glaube, mit kräftig ist hier nicht fett gemeint, sondern wirklich,
nee, der ist wirklich
trainiert.
Stattlich, ja.
Ich sehe den als Muskel... bepackter, durchtrainierter, blonder Mann mit so richtig, aber schönen eisblauen Augen.
Ja.
Also durchdringender Blick kann ich mir vorstellen.
Genau, aber wie gesagt, sie erwähnt auf jeden Fall zweimal seine genaue Augenfarbe in dem Kapitel. Also Augen haben die alle im Griff. Und ich glaube, die erwähnen die Augen auch aus einem guten Grund. Immer wieder. Gute Nachrichten, sie schafft es runter. Auch
wenn
jetzt gerade
so
etwas.
Schnell.
Ja, ich bin jetzt gerade schon kurz vorausgesprungen, nur um zu sagen, sie schafft es vor ihm zu fliehen.
Was ich noch spannend finde, sie geht auf einmal schneller. Ist das nicht vielleicht sogar leichter?
Wenn du schneller gehst? Mhm. Ja, ich bin der Meinung, das ist leichter, weil ich glaube, wenn du zerdenkst und anfängst zu zögern, ist es schlimmer, als wenn du es einfach machst.
Ja, aber auch einfach vom Bewegungsablauf her. Das ist ja, wenn ich die gleiche Strecke in Gänsefüßchen gehe, schwankt der Körper ja auch schon. Wenn ich allerdings größere, stabilere Schritte mache, finde ich es auch einfacher.
Ich will jetzt nichts positiv finden an Jack, aber vielleicht hat er ihr damit sogar den Ansporn gegeben, da besser rüberzukommen.
Genau.
Weil sie schafft es auf jeden Fall.
Steht irgendwo, wie lang das Viadukt ist? Nein, oder? Es steht doch immer nur von der Dreiviertelmarke, von der Hälftenmarke und der Viertelmarke.
Aber nicht wie lang. Steht nirgends.
Aber die lassen
genau
die so in
drin.
Viertelschritten lassen die los. Also weil wie ist an einer Stelle an der Dreiviertelmarke, wie dann in der Hälfte und Jack dann an der Viertelmarke.
Ja,
also,
so hatte ich es auch verstanden, dass die immer nach einem Viertel der Strecke quasi der nächste losgeht.
Genau.
Aber wie lange das genau ist, wird nicht genannt.
Und sie sieht dann, dass Rhee es endlich geschafft hat und sie fällt zwischendurch auch hin.
Ich werde auch auf jeden Fall spätestens bei Kapitel 3 erwähnen, wie oft sie genau fällt. Deswegen bitte nimm es mir nicht vorweg.
Und Jack droht an einer Tour weiter. Der ging mir so auf den Keks, das muss ich wirklich sagen.
Der geht mir sowieso auf den Keks.
Die letzten 2 Meter vom Viadukt sind von Mauern geschützt, das heißt, da kann sie nicht mehr runterfallen. Gott sei Dank.
Und dann gibt sie nochmal Gas.
Und ja, dann rennt sie rüber und dann ist da die Festung. Die Festung ist L-förmig angeordnet, in den Berghang eingebaut, Schutz vor Feuer, macht Sinn, wenn die Drachen mal wieder Gas geben. Jack hat ordentlich aufgeholt. Er will sie zum Schluss noch so am Rucksack packen und runterziehen, aber sie ist Gott sei Dank zu schnell.
Ich glaube, da steht irgendwie, er rutscht so mit der Hand noch so ein bisschen an ihrer Hüfte vorbei oder so. Also er so ganz knapp ist das.
Dann brüllt er aus Frust, wo ich mir dachte, boah.
Ja, der hat halt null Frustrationstoleranz.
Ich habe keine Frustrationstoleranz, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau das Wort, Frustrationstoleranz. Ich liebe dieses Wort. Ich benutze das Wort auch eindeutig viel zu oft.
Schön finde ich, dass sie ihn dann, den Dolch, zwischen oder an
Komm,
die
Kronjuwelen
hält und dabei den Kodex zitiert, weil da kommt die Schriftgelehrtin raus. Sie zitiert ihm den Kodex, während sie ihn bei den Kronjuwelen hat. Dieses Bild in meinem Kopf war schon sehr lustig.
Ich habe sie auch hart dafür gefeiert, dass sie den Dolch an diese Stelle hält. Go for it!
Und jetzt ist meine große Frage. Dann kommt eine Reiterin mit kinnlangen, feuerroten Haaren aus dem 3. Jahr.
Ja.
Wer ist denn das? Ist das, warte, ich habe es mir eventuell irgendwo anders aufgeschrieben, ist es vielleicht Aura Banehaven? Emma Mavis kann es nicht sein.
Emma Mavis ist es nicht, weil die hat nämlich so erdbeerblonde Haare. Und ich habe das Rot hier.
Ja, oder?
Amber Mavis.
Ist sie nicht im gleichen Jahr wie Dane?
Nein, die ist auch im dritten Jahr. Aber die ist es nicht.
Die ist auch nur Staffelführerin. Hm? Die ist auch nur Staffelführerin.
Nein, Amber Mavis ist Wingleader. Der Name wird auch nie genannt von dieser Reiterin.
Ich dachte, man hätte es sich erschließen können, aber gut.
Nein, ich habe extra nachgeguckt, weil ich auch wissen wollte, wer es ist. Weil sie hat ja 3 Sterne und sie wird im 3. Kapitel auch nochmal erwähnt. Also sie hat 3 Sterne, ist im 3. Genau. Jahr.
Und trägt eine Armbrust mit sich.
Richtig, sie hat kinnlange, feuerrote Haare. Und deswegen war ich mir auch direkt sicher, es kann, auch wenn sie im 3. Jahr ist, es kann nicht Amber sein, weil Amber hat mehr rötlich-blonde Haare.
Ja, genau.
Es wird auch meiner Meinung nach im ganzen Buch nicht genannt, wer sie ist. Da geht es mir jetzt wieder mit den 2 vorm Viadukt. Sind die so unwichtig? Aber die hier wird ja schon auch noch mehrfach jetzt genannt.
Ja, und noch mehr beschrieben auch mit der Armbrust und allem drum und dran.
Aber die wichtigere Frage an dieser Stelle, außer wer ist diese Reiterin? Violet sagt ja ganz klar, dass sie überlegt, in dem Moment ihn zu töten, es aber nicht macht, weil auch ihre Ausgangslage nicht so gut ist. Sie ihn von der Haltung aus nicht töten kann eigentlich. Jetzt ist nur meine Frage an dich. Heißt das, wäre ihre Ausgangslage besser gewesen, hätte sie ihn in dem Moment getötet?
Nein. An der Stelle im Buch kann Violet noch keine Menschen töten.
Warum denkt sie dann aber so darüber nach?
Ich bin mir ziemlich sicher, also später ja, aber selbst später, wenn sie jemanden verletzt oder auch als sie, Spoiler, als sie noch mehr tut zu gewissen Arten. Also, ich glaube nicht, dass sie an der Stelle jemand hätte töten können. Sie weiß ja, dass sie die Leute nicht körperlich gut verletzen kann. Deswegen macht sie ja später auch beim Sparring gewisse Dinge. Ich glaube einfach, sie weiß, sie kann ihn körperlich nicht töten, aber ich glaube auch, ich bin mir recht sicher, sie würde es an der Stelle auch nicht machen. Nicht jetzt, später. Ja, weil durch diese Entwicklung, weil ja auch Dane zu ihr sagt, du bist nach einem Jahr Reiterquadrant nicht mehr die du vorher warst, oder er ist auch nicht mehr der. Aber ich glaube deswegen an der Stelle, nein. Ich glaube, dass die Entwicklung ist, die sie durchmacht.
Okay.
Sie fände vielleicht den Gedanken schön, aber ich glaube, sie könnte es nicht umsetzen.
Okay, ich war mir hier nicht sicher. Ich glaube, dadurch, dass sie gerade dieses Viadukt hinter sich gebracht hat, voller Adrenalin ist, schon 2 Menschen hat ganz deutlich sterben sehen. Also sie weiß, dass schon mehr gestorben sind, aber Dylan sowie diesen Reiter, den Jack runtergeworfen hat, den hat sie ja wirklich gesehen, diese 2. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gerade noch so ein bisschen bei ihr mit reinspielt. Aber egal wie, sie macht nichts, sie tut ihm nicht weh. Weder bringt sie ihn um, noch schneidet sie ihm die Eier ab. Hat es aber geschafft, direkt den Erzfeind Nummer 1 zu haben.
Aber ich finde es halt einfach witzig, dass Jack dann seinen Namen sagt und er dann auch nochmal von jemandem besagt bekommt, Freund, du bist noch gar nicht hier angekommen. Also, Violet, willst du Jack hier als Eunuch anfangen lassen? Fand ich halt auch witzig. Nochmal vielleicht für jemanden, der den Begriff nicht kennt, ein Eunuch ist ein Mensch männlichen Geschlechts, der einer Kastration unterzogen wurde oder teilweise sogar alles entfernt wurde, also das komplette Geschlechtsteil, nicht nur die Kronjuwelen. Das fand ich ganz witzig, dass das so gefragt wird. Auch hier wissen wir nicht, wer das sagt. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass es so jemand wie Garrick ist. Den hatte ich so direkt im Kopf.
Der hätte so etwas Trockenes sagen können.
Genau, aber wir wissen es nicht. Damit ist quasi auch das Kapitel dann vorbei. Sie lässt Jack in den Innenhof.
Er darf in einem Stück den Innenhof betreten und hasst sie noch mehr als vorher.
Er sagt ja auch, du bist tot, Sorin Gale. Und ich werde derjenige sein, der dich umbringt. Also es ist wirklich eine sichere Drohung. Und damit endet das Kapitel. Und wir müssen hoffen, dass er es nicht tut. Wir haben es geschafft. Wir sind mit dem 2. Kapitel durch.
Und wir sind endlich im Reiterquadranten.
Ja.
Wir haben, sagen wir es mal, die Feuerprobe haben wir bestanden.
Genau, wir haben die Feuerprobe
Unsere bestanden. Feuerprobe war, ob wir uns trauen, tatsächlich unseren Podcast hochzuladen.
Das haben wir auch bestanden.
Sag ich ja, wir haben auch für uns so einen kleinen Test bestanden und sind jetzt auch mittendrin. Zwar nicht im Reiterquadranten, schade.
Nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Deswegen schon mal vielen Dank an alle, die das Vorwort und Kapitel 1 und jetzt auch Kapitel 2 gehört haben.
Genau, ihr habt es bis hierher geschafft, ohne euch an unseren leichten Schnittproblemen zu stören. Vielleicht auch dem etwas nervösen Tonfall zu Beginn. Wir arbeiten uns rein.
Genau, das Mikro hat heute schon gehalten. Es war auf unserer Seite.
Gutes Zeichen.
Was mein Leben die nächsten Tage wesentlich einfacher macht.
Und wir hoffen, dass ihr zum Kapitel 3 wieder einschaltet.
Bis zum nächsten Mal in eurer Drachenstunde.
Tschüss.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.